Eurer Konfizeit. Die Unterbrechung durch die Corona-Pandemie hat unsere Konfizeit ungeplant verlängert. Trotzdem sind wir heute unter erschwerten Bedingungen hier. Wir stellen heute vor, was wir in der Konfizeit gelernt haben. Dafür haben wir ein Thema ausgesucht. Es lautet Im Team von Jesus.
Teams gibt es überall, zum Beispiel im Sport. Johannes hat unser Konfi-Team eben vorgestellt wie eine Fußballmannschaft im Stadion. Fußball ist ein Teamsport. Jetzt möchten wir Sie und euch mit einem kleinen Quiz herausfordern. Dafür bilden wir zwei Teams. Die Person auf den linken Sitzbänken spielen gegen die Personen auf den rechten Sitzbänken.
Das Spiel funktioniert so. Wir stellen eine Quizfrage. Wer die Antwort weiß, hebt bitte schnell und deutlich seine Hand. Es ist wie in der Schule. Nicht reinrufen. Wir deuten auf Sie und Sie nennen dann Ihre Lösung. Wenn sie richtig ist, bewegt sich auf der Leinwand ein Fußball auf das gegnerische Tor zu. Anstoß ist in der Mitte. Die linke Seite schießt auf das linke Tor und die rechte Seite auf das rechte. Wenn nach 10 Fragen kein Tor gefallen ist, endet das Spiel unentschieden. Los geht's.
Wie viele Personen gehörten neben Jesus zum engen Kreis der Jünger? Hier? Ja, das ist richtig.
Aus welchem Psalm stammt der Satz, er erquicket meine Seele? Ja. Können Sie es nochmal wiederholen? Ja, richtig.
Bei welcher Teamsportart braucht man einen Schläger? Ja, Hockey ist richtig.
Das wievielte Buch Mose heißt auch Exodus? Ja, da hinten. Ja, das zweite ist richtig.
Von welcher Sportart wurde unsere Vorstellung inspiriert? Hier vorne? Ja, Fußball stimmt auch.
Welcher Fußballer wurde die Hand Gottes genannt? Ja, hier. Ja, Diego Maradona ist richtig.
Was kommt im Gottesdienst nach der Fürbitten? Ja, da hinten? Ja, das Vaterunser ist richtig.
Wie geht der Vers aus Psalm 103 weiter? Lobe den Herrn, meine Seele, und? Da hinten? Ja, ist richtig.
Wie heißt das erste Buch im Neuen Testament? Ja? Ja, Matthäus ist richtig.
Wann sind die Paramente schwarz? Ja. Ja, ist richtig. Das Spiel ist unentschieden ausgegangen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bevor wir mit der Liturgie fortfahren, hören wir noch eine Musik von der Orgel.
Wenn es möglich ist, bitte ich Sie aufzustehen. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wir beugen uns vor Gott und bekennen ihm unsere Fehler und unsere Schuld. Herr, viele denken oft zu egoistisch. Darum hilf uns gerade in den heutigen Zeiten, mehr zusammenzuhalten und auch auf andere zu achten.
Gerade jetzt, wo wir wieder in die Schule gehen können, freuen wir uns sehr, unsere Freunde wiederzusehen. Dabei vergessen wir leicht, an die Maskenpflicht und den Sicherheitsabstand zu denken. Denn untereinander fühlt sich alles normal an. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, an all die Regeln zu denken, damit wir einander schützen können.
Herr, ich weiß, dass ich manchmal Mist baue und hoffe, dass du mir vergeben kannst, wenn ich zum Beispiel etwas grantig nach einem langen Schultag bin.
Lieber Gott, immer wieder kommt es zu Situationen, wo ich mich benachteiligt fühle. Ich will oft immer mehr bekommen, weil andere es auch haben, aber ich nicht. Das passiert auch manchmal mit meinen Geschwistern. Das finde ich nicht gut, denn ich muss eigentlich dankbar dafür sein, für das, was ich schon habe. Bitte hilf mir dabei, es zu ändern und vergib mir.
Herr, manchmal reagiere ich aggressiv und schaffe es nicht, mich zurückzuhalten. Es tut mir leid, dass ich manchmal ziemlich vergesslich und faul bin. Was natürlich keine gute Mischung ist. Ich versuche, mich zu ändern. Bitte hilf mir dabei.
Gott, verzeih uns, wenn wir jeden Tag auch in kleinen Dingen sündigen. Wenn wir zum Beispiel unseren Eltern nur beim dritten Mal gehorchen. Verzeih uns Menschen, wenn wir nicht mehr nur mit Worten, sondern auch mit Fäusten zu streiten anfangen. Verzeih uns die Sünden, die wir als Normalität empfinden, zum Beispiel die Redewendung „Oh mein Gott“, obwohl wir es wissen, dass der Name Gottes nicht unnütz gebraucht werden soll.
Herr, es tut uns leid, dass wir Dinge nehmen, die uns nicht gehören.
Herr, ich bitte dich, dass du mir vergibst, dass ich das vierte Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, breche, weil ich manchmal schlechte Laune habe und nicht darüber nachdenke, was ich mache. Herr, wir bitten dich, sei uns Sündern gnädig.
Bekennen wir unsere Schuld, dann wird Gott uns vergeben. Darum hört nun das Wort der Vergebung, das für euch und uns alle gilt. Es steht im Psalm 103, Verse 10 bis 12 und wir hören die Übersetzung nach der neuen Bibel heute.
Er straft uns nicht, wie wir es verdienten, und unsere Untaten zahlt er nicht heim. Denn so hoch der Himmel über der Erde steht, so groß ist die Gnade für den, der Gott ehrt. So weit wie der Osten vom Westen entfernt ist, so weit schafft er unsere Schuld von uns weg. Darum kommt und lasst uns den Herrn anbeten.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. wie es war am Anfang, jetzt und immer war, und von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Der Herr sei mit euch. Ein Team wollen wir sein, ein Team für dich, Gott. Wir bitten dich, dass du uns trotz unserer Schwächen gebrauchen willst und zum Einsatz bringst. Wir können dir, dass du an uns glaubst und uns immer wieder eine neue Chance gibst. Wir danken dir, dass du immer an uns glaubst und uns immer wieder eine neue Chance gibst. Wir wollen gerne in deinem Team spielen und viele zum Mitspielen einladen. Amen.
Im Team von Jesus spielen Menschen schon seit vielen hundert Jahren. Die wichtigsten Spielregeln, die Inhalte unseres Glaubens, haben Christen im 5. Jahrhundert im apostolischen Glaubensbekenntnis zusammengefasst. Wir sprechen es nun gemeinsam und bekennen unseren Glauben. Dazu stehen wir auf. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Die Bibelentdecker bleiben heute im Gottesdienst. Die Kinder müssen also nicht nach vorne kommen.
Thank you. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, wie schon erwähnt, lautet unser Thema heute im Team von Jesus. In der Predigt berichten wir von mehreren Dingen, die das Leben im Team von Jesus ausmachen. Dazu haben wir die Predigt in 4 Teile geteilt. Zuerst wird es um Jesus als Teambilder gehen, dann um das Thema Streit im Team. Die 3. Gruppe spricht von dem, was das Team von Jesus erreichen kann. Und zum Schluss geht es um den Gewinn, den die Teammitglieder bei Jesus haben. Wir sind die 1. Gruppe und berichten, wie das Team von Jesus entstanden ist. Wie hat Jesus eigentlich seine ersten Teammitglieder, also seine Jünger, überzeugt? Dafür schauen wir in einen Bibeltext.
Lukas 5:1-11, der Fischzug des Petrus. Es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte, zu hören das Wort Gottes. Da stand er am See Genezareth, und er sah 2 Boote am Ufer liegen. Die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und leerte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze aus. Und Simon antwortete und sprach: Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische, und ihre Netze begannen zu reißen. Und sie winkten ihren Gefährten, die im anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Und sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst, und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten, ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach.
Simon und die anderen Fischer sitzen enttäuscht am Ufer. Sie waschen ihre Netze. Die ganze Nacht haben sie sich angestrengt und nichts gefangen. Keinen einzigen Fisch. Am Ufer begegnen sie Jesus. Er steigt in das Boot von Simon. Er fordert die Männer auf, noch einmal hinauszufahren. Sie sollen es erneut an einer tiefen Stelle im See versuchen. Simon hat Bedenken. Wir haben das doch schon die ganze Nacht über getan, ohne Erfolg. Aber dann ahnt er, dass es sich doch lohnen könnte. Er sagt: Auf dein Wort will ich die Netze auswerfen. Also fahren die Fischer noch einmal los. Sie werfen ihre Netze aus. Plötzlich sind ihre Netze so voll, dass sie zu reißen drohen. Andere Boote werden herbeigerufen. Sie müssen helfen. Der Fang ist so groß, dass die Boote den Fisch fast nicht aufnehmen können. Die Fischer sind sicher begeistert. Sie haben für viele Tage ausgesorgt. Ihre Familien werden satt. Als Simon dieses Wunder begreift, wirft er sich Jesus zu Füße. Er sagt: Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Simon erkennt den Unterschied zwischen sich und Jesus. Er ist ein Mensch. Jesus ist ein Gottessohn. Doch Jesus macht das nichts aus. Er geht nicht fort. Er nimmt Simon auf in sein Team. Fürchte dich nicht. Von nun an wirst du Menschen fangen. Diese Berufung verändert Simons Leben. Er wird zu einem Botschafter für Jesus. Er gibt seinen Beruf auf und begeistert von diesem Moment an Menschen für den christlichen Glauben.
Ein guter Trainer gewinnt Menschen für sein Team. Wer bei Jesus anfängt, der tut das aus echter Überzeugung, weil Jesus ihn gewonnen hat. Wie macht Jesus das? Wir versuchen, eine Strategie zu verstehen. Jesus weiß, was Simon wirklich braucht. Das ist nicht schwer zu erkennen. Simon ist Fischer. Er braucht Fische. Damit kann er sich und seine Familie versorgen. Jesus sorgt genau dafür. Er gibt Simon das, was er zum Leben braucht. Jesus sorgt für einen ungewöhnlich großen Fang. Das kann er, weil er Gottes Sohn ist. Auf einmal lebt Simon im Überfluss. Er hat mehr, als er braucht. Das gefällt uns, denn noch bevor Jesus etwas von Simon verlangt, gibt er ihm, was er zum Leben braucht. So ist Jesus. Er versorgt die Menschen in seinem Team. Wer das erlebt, der schöpft Vertrauen. Im Team von Jesus darf jeder auf Gottes Versorgung vertrauen. Wir denken, das geht auch heute noch für uns. Jesus versorgt uns. Er möchte uns für sein Team gewinnen. Jeder, der Christ ist, der hat Jesus irgendwann einmal für sein Team gewonnen. Und was Jesus tat, können wir auch tun. Wenn wir zum Beispiel einem Obdachlosen etwas zu essen geben, da handeln wir wie Jesus. Wir geben einem Menschen, was er zum Leben braucht. Vielleicht gewinnen wir damit sein Vertrauen und ein neues Teammitglied von Jesus.
Unsere Gruppe hat sich auch mit dem Thema im Team von Jesus beschäftigt. Unser Schwerpunkt ist ein Streit zwischen den Jüngern. Wie so oft in einem Team gab es auch im Team von Jesus Rivalität. Jeder kennt das. Wir denken zum Beispiel an den Sportunterricht. Beim Völkerball wird immer der oder die Beste zum König gewählt. Das kann Neid bei den anderen Teammitgliedern erzeugen, was dem Team schadet. Das Spiel aber braucht ein gutes und stabiles Team im Spielfeld, um zu gewinnen. Auch zwischen den Jüngern gab es manchmal einen Rangstreit. Ich lese aus Lukas 9 die Verse 46 bis 48. Der Rangstreit unter den Jüngern. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte wäre. Da aber Jesus den Gedanken ihres Herzens erkannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter euch, der ist der Größte. In diesem Bibeltext suchen die Jünger den Größten und den Stärksten unter sich. Kongruenz. Wie beim Fußball, wenn eine Mannschaft zwei Spitzenstürmer hat. Der eine versucht, den anderen zu übertrumpfen. Im Team von Jesus gab es ähnliche Rangstreite. Natürlich erkannte Jesus, was die Jünger wirklich wollten. Er reagierte mit einem Vergleich. Jesus deutete auf ein Kind, das neben ihm stand, und sagte: Wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir wissen nicht, ob die Jünger diesen Vergleich sofort verstanden haben. Verstehen wir ihn heute?
Auffällig ist, dass Jesus nicht mitmacht bei der Suche nach dem Größten. Stattdessen spricht er über die kleinste anwesende Person, ein Kind. Er verstärkt das mit dem Satz: Wer der Kleinste ist unter euch allen, der ist groß. Das sind wir nicht gewohnt. Ganz offensichtlich gelten im Team von Jesus andere Spielregeln. Wir denken, Jesus geht es um die Einheit. Er will nicht den Vergleich, kein "Ich bin größer als du". Jesus möchte den Zusammenhalt. Er weiß, dass Konkurrenz das Team der Jünger spalten könnte. Das kennen wir alle. Schon im Kindergarten fallen diese Sätze "Ich bin schneller als du". Plötzlich entstehen Parteien und somit mehrere Anführer. Ausschluss. Die Kleinen, die Schwachen, die Langsamen verlieren. Das möchte Jesus nicht. Jeder darf wie ein Kind zu seinem Team gehören. Und diejenigen, die denken, um zu Jesus zu gehören, muss ich mich anstrengen und etwas Besonderes leisten, die können sich das kleine Kind vorstellen. Jesus sagt dazu: Wer dieses Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Für uns ist klar, wer Jesus ist, weniger mehr. Weniger Konkurrenz, mehr Einheit. Auch wir können für unser Leben davon lernen. Jesus will nicht, dass wir uns untereinander vergleichen. Für die Mitgliedschaft in seinem Team spielt es keine Rolle, ob man Davis Alaba heißt, also sehr berühmt ist und viel Geld hat, oder ob man ohne Dach über dem Kopf und ohne Geld auf der Straße sitzt. Im Team von Jesus sind Reiche und Arme willkommen. Selbst wenn ich kein starkes Selbstwertgefühl habe und meine Leistungen mittelmäßig sind, im Team von Jesus ist Platz für mich.
Wenn man von Jesus Team hört, denkt man sicher sofort an die 12 Jünger. Beim Blick in die Bibel wird jedoch klar, dass mehr als nur die 12 zu seinem Team gehörten. Auch heute noch kann jeder, der an Jesus glaubt, ein Teammitglied sein. Wichtig dafür ist das Vertrauen. Auch wer manchmal skeptisch ist, kann Vertrauen lernen. Jesus gab seinen Jüngern dafür einige Regeln. Diese Regeln forderten das Vertrauen seiner Jüngerinnen und Jünger auf und sie stärkten es.
Ich lese einige ausgewählte Verse aus Lukas 10, die Aussendung der 72. Danach setzte der Herr 72 andere ein und sandte sie je zwei und zwei vor sich her in alle Städte und Orte, wohin er gehen wollte, und sprach zu ihnen: Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche, keine Schuhe und grüßt niemanden auf der Straße. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst: Friede sei diesem Haus. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt, denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und sie euch nicht aufnehmen, so geht hinaus auf die Straßen und sprecht: Auch den Staub aus eurer Stadt, der sich an unsere Füße geheftet hat, schütteln wir ab auf euch. Die 72 aber kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen: Freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Dieser Text berichtet uns von Jesus. Als Wanderprediger zieht er von Ort zu Ort. Überall trifft er auf Menschen, Menschen, die Gottes Frieden dringend brauchen. Der Bedarf ist so groß, dass er neben seinen 12 Jüngern weitere 72 einsetzt, um das Reich Gottes auszubreiten. Jesus gibt den Jüngern Anweisungen. Sie sollen in Zweierteams losziehen, sie sollen sich beeilen und deswegen niemanden unterwegs grüßen. Sie sollen nichts mit sich nehmen und auf dem Weg in die verschiedenen Dörfer. Wenn sie in ein Haus kommen, sollen sie grüßen: Friede sei diesem Haus. Wenn sie dann freundlich empfangen werden, dürfen sie zu Gast sein, essen und trinken. Sie sollen die Kranken pflegen und die Botschaft überbringen, dass Gottes Herrschaft jetzt beginnt. Lehnen die Menschen ihren Besuch ab, dann sollen die Jünger einfach weiterziehen und die Probleme abschütteln wie Staub von den Füßen. Die 72 Jünger tun, was Jesus ihnen gesagt hat. Bei ihrer Wiederkehr sind sie voller Freude. Sie berichten von Wundern und davon, dass feindliche Mächte ihnen gehorcht haben. Jesus wittert eine Gefahr in dieser Freude. Er lenkt sie in eine andere Richtung. Freut euch nicht über die Wunder, die ihr getan habt. Freut euch, dass ihr zu Gott gehört und in den Himmel kommen werdet.
Dieser Text macht klar, welche Spielregeln im Team von Jesus gelten. Von seinen Jüngern verlangt er Freundlichkeit. Sie sollen bescheiden und unaufdringlich sein. So ist Gott, er drängt sich nicht auf. So sollen auch seine Jünger und Jüngerinnen sein. Freundlich und unaufdringlich. Jesus verlangt auch Vertrauen. Die Jünger ziehen ohne Geld und Gepäck los. Sie sind ganz auf die Versorgung Gottes angewiesen. Sie sollen sich nur auf ihn verlassen. Das ist herausfordernd. Auch ihre Erfolge sollen sie nicht als eigene Leistung feiern. Gott allein versorgt und handelt hier. Noch eine Sache fällt auf. Jesus besitzt ein gutes Rezept gegen Verzweiflung. Bei Niederlagen, wenn also Menschen das Evangelium nicht hören wollen, sollen die Jünger einfach weitergehen. Sie müssen sich nicht die Zähne ausbeißen. Sie versuchen es einfach an einem anderen Ort noch einmal. Das hilft den Jüngern nicht aufzugeben und trotz Schwierigkeiten durchzuhalten. Für uns Christen heute bedeutet das, dass alle Menschen mit ihrem Glauben und Nichtglauben akzeptiert und respektiert werden müssen. Als Christ soll man seinen Glauben frei ausüben können und auch von ihm erzählen dürfen. Allerdings darf niemand gezwungen werden, den christlichen Glauben anzunehmen. Die eigene Glaubensüberzeugung enthält kein Recht, Zwang auszuüben. Das würde der Anweisung von Jesus widersprechen. Es steckt noch eine Aufforderung für uns im Text. Wichtig ist, daran zu denken, dass Gott für uns da ist und dass wir zu ihm gehören. Darüber können wir uns freuen. Selbst wenn die Zeiten nicht so gut sind, wie gerade jetzt in der Pandemie, müssen wir nicht nur auf bessere Zeiten hoffen. Wir können uns jeden Tag freuen, dass wir zu Gott im Himmel gehören und irgendwann einmal bei ihm sein werden.
Gerade haben wir etwas zum Thema Akzeptanz und Freude gehört. Zum Schluss der Predigt kommen wir noch zu einer Abwägung. Unsere Gruppe möchte die Frage aufwerfen: Lohnt es sich überhaupt, im Team von Jesus mitzuspielen? Es kostet ja offensichtlich einiges, um im Team von Jesus zu spielen. Die Jünger haben einen hohen Preis bezahlt. Was hatten sie davon? Und was bringt es uns, im Team von Jesus zu sein? Was ist unser Gewinn dabei?
Petrus hatte eine ähnliche Frage. Ich lese aus Lukas 18 die Verse 28 bis 30. Der Lohn der Nachfolge. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wiederempfange, in dieser Zeit, in der kommenden Welt, das ewige Leben.
Am Anfang der Predigt haben wir schon von ihm gehört. Petrus. Als Fischer hieß er noch Simon. Von Jesus bekam er dann den zusätzlichen Namen: Petrus. Wie die anderen war er inzwischen schon viele Monate mit Jesus unterwegs. Petrus blickte auf diese Zeit zurück. Er sagt zu Jesus: Für Gott haben wir alles aufgegeben, was wir je hatten. Das haben wir getan, um dir zu folgen. Jesus weiß, was Petrus innerlich bewegt, und antwortet mit einer Verheißung, also mit einem Versprechen. Jesus sagt, dass es sich immer lohnt, etwas für Gott hinter sich zu lassen. Wer für Gott etwas aufgibt, der bekommt es vielfach zurück. Und wer ihm so vertraut, der erhält auch das ewige Leben in der Zukunft.
Die Jünger im Team von Jesus sind wirklich bewundernswert. Sie hatten ein riesiges Vertrauen in ihren Anführer. Sie waren bereit, vieles für ihn zurückzustellen. Sie übten ihren Beruf nicht mehr aus. Sie lebten für einige Jahre nicht an ihrem Wohnort. Sie hatten wenige Kontakte zu Freunden und zur Familie. Um im Team von Jesus zu sein, verzichteten sie auf vieles. Das ist auch im Sport so. Wer Spitzenergebnisse will, muss einige Entbehrungen in Kauf nehmen. Für die Jünger lohnt sich das. Sie konnten dabei sein, als Jesus die ersten Wunder tat. Sie erlebten Gottes Sohn in Aktion. Wir denken, die Jünger spürten auch einen engen Zusammenhalt in ihrem Team. Viele Menschen erlebten das in ihrem Sportverein. Hier kennt man sich und hält zusammen. Im Team von Jesus war dieser Zusammenhalt mit einem besonderen Ziel verbunden. Zusammen mit seinen Jüngern veränderte er die Geschichte unserer Welt.
Die Botschaft von Gottes Rettung und Liebe ist seitdem zu hören. Das schweißt zusammen.
Der Lohn, den Jesus seinen Teammitgliedern verspricht, macht die Entbehrung vielleicht etwas leichter. Es ist nicht wie beim DFB. Jesus verspricht seinen Spielern keinen Ruhm, keinen Pokal und kein Geld. Stattdessen versichert er ihnen: Was ihr für mich einsetzt, das ist nicht verloren. Ihr bekommt es mehrfach zurück. Das heißt doch, am Ende wird mir nichts fehlen. Ein solches Versprechen kann kein Sportverein geben. Auch wir möchten das glauben. Am Ende wird uns nichts fehlen. Im Team von Jesus gehen wir nicht leer aus. Wenn ich etwas für Gott opfere, dann bekomme ich es vielfach zurück. Gott schenkt mir sogar noch mehr. Das ewige Leben. Sicher ist es manchmal eine Herausforderung, das zu glauben. Petrus konnte es. Er erlebte, dass Gottes Versprechen wahr wurden. Das wollen wir auch. Uns Christinnen und Christen fordert der Text zusätzlich heraus: Wir brauchen unseren Reichtum nicht für uns zu behalten. Wir können anderen, die es nötig haben, etwas abgeben. Auch dafür gilt das Versprechen von Jesus. Es wird uns am Ende nichts fehlen. Im Gegenzug bekommen wir zurück, was wir abgegeben haben. In dieser Welt und im ewigen Leben. Am Ende der Predigt schließe ich mit dem bekannten Gruß aus dem Philipperbrief: Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und jetzt wollen wir ein Lied hören und sehen, das beschreibt, was es so heißt, im Team von Jesus mitzuspielen.
Take a look in my soul.
Wir wollen beten und ich bitte Sie, sich zu erheben. Herr, wir bitten dich, der Schreckensherrschaft des Coronavirus ein Ende zu bereiten und die Welt wieder so zu machen, wie sie mal war. Wir bitten dich, dass wir die Situation gemeinsam bewältigen und dass du uns auf dem Weg begleitest. Wir bitten dich, dass das Coronavirus vorbei ist und alles wie im Alten ist.
Ja, Herr, wir bitten dich, dass die Corona-Zeit aufhört und wir wieder ein normales Leben fortführen können. Wir bitten dich, dass wir es bald schaffen, das Coronavirus zu bekämpfen und wieder in Gruppen normal treffen zu können. Wir bitten dich auch, dass Kranke schnell wieder gesund werden.
Wir bitten dich für die Alten und Schwachen, dass sie nicht krank werden, sondern auch gesund noch lange unter uns weilen. Wir bitten dich für die, die schon krank sind, dass sie schnell gesund werden. Hilf uns im Kampf gegen Corona, dass wir bald wieder Normalität haben und dass auch die Länder, die nicht so starken Gesundheitssystem, diese Zeit gut überstehen können.
Herr, wir bitten dich, dass du auch in diesen schwierigen Zeiten den Menschen beistehst, die es im Moment am meisten brauchen. Sei bei den Menschen, die unter Krieg und Umwelt und anderen Katastrophen leiden. Hilf den Menschen und den Opfern, die durch die Explosion in Beirut zu leiden haben. Bitte hilf auch den Menschen in den Flüchtlingslagern in Moria, bei denen es gebrannt hat. Gemeinsam beten wir, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz.
Zu den Abkündigungen. Die Gruppen und Kreise der nächsten Wochen entnehmen Sie bitte dem Sachkasten oder der Homepage. Wir danken für die Kollekte vom letzten Sonntag in Höhe von 145,90 Euro für die Einzelhilfe Diakonie Hessen. Heute erbitten wir die Kollekte am Ausgang für die Kinder- und Jugendarbeit der Johannesgemeinde und sagen ein herzliches Dankeschön. Durch Ihre Spenden können wir zum Beispiel die halbe Stelle unseres Jugendleiters finanzieren.
Wir dürfen mit Gottes Segen in diesen Tag gehen. Bitte stehen Sie zum Segen ein letztes Mal auf. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.
Bitte nehmen Sie zum Orgelnachspiel ein letztes Mal Platz.